Morgen zum zweiten Teil, zum Gottesdienst jetzt. Und ich möchte gerne nochmal beten und wenn es möglich ist, dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für diesen neuen Morgen. Ich möchte dir Danke sagen, dass mir gerade ein bisschen daran denken dürftet, was du, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha für uns gemacht hast. Ich möchte dir dafür Danke sagen, dass du gestorben bist und dass mir ja, dich kennenlernen dürftet und ja, dem geraden Weg, Herr Jesus, ja, auch nachfolgen dürftet. Herr Jesus, mir seht heute im Thema, dass es Menschen gab und auch immer noch gibt, die zwar erkennen, Herr Jesus, was du gemacht hast, die vielleicht auch in der Gemeinde sind, aber ja, sich als falsche Lehrer, als Irrlehrer, als Verführer entpuppen und ja nicht auf dem geraden Weg sind. Herr Jesus, aber danke, dass du die Errettung gegeben hast, dass sie für jeden Mensch möglich ist und dass die meisten von uns es auch wirklich schon annehmen dürftet. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade in unserem Leben. Amen.
Amen.
Wir möchten weitermachen im 2. Petrusbrief. Dürften wir aufschlagen, 2. Petrus Kapitel 2. Da haben wir das letzte Mal die Verse 4 bis 11 angeschaut. Und es ging darum einfach, dass der Petrus uns Beispiele aus dem Alten Testament gegeben hat für Gericht, aber auch für Rettung. Da haben wir angeschaut die Situation um die Engel herum. Ja, dass es Engel gibt oder gab, die sich eben unter Anleitung oder unter Führung von Satan Gott gegenüber von Gott abgewandt haben und eben das Gericht bekommen haben. Wir haben angeschaut Noah, der in einer schwierigen Zeit lebte und den Gott mit seiner Familie gerettet hat und auch den Lot, ja, den gerechten Lot, der in einer Stadt lebte, ja, voller Frevler, voller Menschen, die es gewagt haben, quasi sich gegen Gott aufzulehnen. Aber Lot war treu, so schreibt es Petrus, und Gott hat ihn gerettet. Und heute möchten wir eben die Verse 12, ab Vers 12 anschauen. Ich möchte mal die Verse 12 bis 19 mal nur lesen. Ich denke, wir schaffen heute nicht mehr. Und dann das nächste Mal den Schluss. Ich lese 2. Petrus 2, ab Vers 12. Da schreibt Petrus: Diese aber, wie unvernünftige, natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, die Schwelgerei bei Tag für Vergnügen halten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten, die Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, wobei sie unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches, die, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg Biliams nachfolgten, des Sohnes Beors, der den Lohn für Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier, das mit Menschenstimmen redete, verwirrte der Werte der Torheit des Propheten. Diese sind Quellen ohne Wasser und Nebel, vom Sturmwind getrieben, die in das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn indem sie stolze, nichtige Reden führen, locken sie mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung die an, die eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Ich lese doch bis Schluss. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt, durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wieder in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer als das Erste. Denn es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, sich abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Geschwei, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ihr habt die Verse 12 bis 19 mal überschrieben, was charakterisiert einen Verführer oder einen falschen Lehrer. Und in den folgenden Versen, da lesen wir eben die Eigenschaften davon, die finden es erschreckend, wie ein Verführer dargestellt wird von Petrus. Also nicht abschreckend im Sinn von, wie kann Petrus sowas schreiben, sondern abschreckend im Sinn von, wie werden diese Menschen charakterisiert. Und es geht in diesem Abschnitt jetzt nicht um Heiden, nicht um Menschen, die nie von Gott gehört haben, wir lesen das dann in den letzten Verse, sondern von Menschen, die vom Verstand her ganz genau wissen, um was es geht. Sie haben es gehört, aber sie haben es sich nicht zu Herzen genommen. Wir lesen im ersten Kapitel, haben uns angeschaut, was Kinder Gottes eigentlich charakterisiert. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass es einfach ein wesentlicher Unterschied ist zwischen einem Verführer und einem Kind Gottes. Aber das schauen wir uns jetzt hier an. Und die Bibel warnt uns, denn solche Leute, die treten auf wie Schafe, aber sie sind Wölfe. Wir kennen auch aus der Bibel den Begriff falsche Brüder. Das ist eigentlich unterm Strich das Gleiche. Also die treten auf als Geschwister, als Leute, die sich mit uns verbunden darstellen, aber unterm Strich eben was anderes sagen, was anderes leben vor allem. Die Bibel lehrt uns auch, dass man Menschen an ihren Früchten erkennen kann und auch Irrlehrer oder falsche Lehrer kann man an ihren Früchten sehen. Es ist nicht so, wie es letzte Mal oder vorletzte Mal auch gesagt, dass quasi ein falscher Lehrer aufsteht und man sieht sofort, ja klar, das ist er, sondern der steht auf, vielleicht langsam, man erkennt es nicht gleich, es ist wie beim Sauerteig, man macht den Sauerteig mit rein und der durchsäuert langsam den ganzen Teig. Es ist nicht so, dass man rein hat und sofort ist alles sauer, sondern der macht es Stück für Stück und so ist es auch mit einem falschen Lehrer. Da kommt mal vielleicht eine kleine Nebenbemerkung und das wird immer mehr. Und für uns ist es deshalb umso wichtiger, dass wir in der Bibel lesen, dass wir auf der Basis stehen bleiben und die Bibel zeigt uns eben, was die Basis ist, dass wir solche Menschen frühzeitig erkennen können. Das schaffen wir, wie gesagt, nur, wenn wir eben ganz nah am Wort Gottes bleiben. Ja, und Petrus beschreibt uns jetzt hier ab Vers 12 diese falschen Lehrer. Diese aber. Und ich denke, es liegt nicht am Verstand von den Leuten, sondern am Herz. Ich denke, der Mensch ist, das sehen wir von Adam und Eva an, grundsätzlich auch so angelegt, dass er wegstrebt von Gott, dass er seinen eigenen Weg gehen möchte. Und so macht es, oder so ist es eben auch bei dem falschen Lehrer. Und den Charakter möchten wir jetzt anschauen. Das Erste, was Petrus uns über diese falschen Lehrer schreibt, ist, dass sie wie unvernünftige, natürliche Tiere sind, geschaffen zum Fall und zum Verderben. Und das Bild, das da dahinter steckt, ist das Bild von einem Beutetier. Ich habe mir am Anfang gedacht, die sind quasi da, sie fangen und bringen andere Menschen zum Fall. Aber wenn man andere Übersetzungen anschaut oder eben auch doch genauer liest, dann sieht man, es geht hier um Beutetiere eigentlich. Die sind da, um eben, oder das beschreibt eigentlich der Fall und das Verderben, das beschreibt das Ende eines falschen Lehrers. Er fällt und er kommt ins Verderben. Zum Beispiel, ich habe hier die Übersetzung von der Neuen Genfer, da steht dann, jetzt habe ich den Vers 12 nicht mitgedruckt, Entschuldigung, aber da steht es eben ziemlich deutlich drinnen, dass sie eben nicht da sind, um andere zu fangen oder zu Fall zu bringen, sondern selber zu Fall kommen. Ja, sie sind unvernünftig, schreibt Petrus hier. Tiere unterscheiden sich eben von Menschen darin, dass Tiere durch Instinkte geleitet werden oder durch Triebe und ich sag mal keinen Verstand haben wie ein Mensch. Also ein Tier lebt eben nach dem, es muss sich ernähren, es muss überleben und da hat es verschiedene Einrichtungen von Gott bekommen, verschiedene Triebe. Und wir Menschen haben aber das Privileg, dass wir einen Verstand haben, wir können nachdenken, wir können Schlüsse ziehen und so weiter. Und ja, die falschen Lehrer werden von Petrus so beschrieben, sie leben wie Tiere, sie leben nach ihrem Trieb, nach dem Trieb des Fleisches, eben auch, sie lieben die Sünde, kommen wir später dazu in manche Verse. Das macht einen Verführer aus. Und ich denke auch, dass Petrus deshalb unvernünftige Tiere schreibt. Die Leute oder die Verführer, die sind ja in der Gemeinde, das heißt, sie kriegen regelmäßig auch Gottes Wort zu hören. Ich denke, dass es da nicht am Verstand liegt, es nicht zu erfassen. Sie kriegen sehr viel mit, verinnerlichen wahrscheinlich auch sehr viel, aber es kommt vom Kopf nicht in das Herz. Und das ist das, was bei dem Verführer fehlt. Sie sind gemacht zum Fang und zum Verderben. Und es zeigt das Ende der Verführer. Das haben wir das letzte Mal auch angeschaut und vor zweimal haben wir gesehen, dass wenn wir hier die Aussage haben, dass sie geschaffen sind zum Fang und Verderben, dann spricht Petrus hier nicht von dem Mensch an sich, sondern von einem falschen Lehrer. Und ich persönlich sehe das als Unterschied, weil wenn man jetzt sagen würde, der Mensch ist geschaffen zum Fang und zum Verderben, dann würde es ja heißen, dass Gott ihn deshalb, den Menschen deshalb, oder den falschen Lehrer deshalb geschaffen hat, damit er ihn verderben kann. Und ich denke, dass das, was Petrus hier schreibt, ein Urteil über einen falschen Lehrer ist, aber nicht zwingend ein Urteil über Menschen. Der Mensch entscheidet sich selber dazu, dass er falsche Dinge sagt, dass er falsche Dinge tut. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen. Das lehrt uns die Bibel. Und wenn Petrus hier über falsche Lehrer schreibt, dann schreibt er eben von einem falschen Lehrer und Gott sagt ganz klar, was das Urteil über einen falschen Lehrer ist. Aber dass sich ein Mensch dazu entschließt, diese Dinge zu tun, das ist der eigene Entschluss von einem Menschen. Das möchte ich unterscheiden. Ja, die weitere Eigenschaft ist, dass sie über das lästern, was sie nicht wissen. Und ja, was steht da dahinter? Was meint Gottes Wort damit? Ich denke, es geht hier wieder um das Herz. Es kam nicht im Herz an. Es kam nicht da, wo es eigentlich hingehört. Und ich denke, es ist auch keine Entschuldigung, dass sie es nicht wussten. Sie sind außer vor. Nee, sie wissen sehr wohl, weil sie eben in der Gemeinde unterwegs sind. Sie wissen, dass es einen Gott gibt, dass es ein Schöpfer ist. Sie wissen auch aus der Bibel, weil sie es mit Sicherheit gehört haben, dass man nicht lästern soll, was in diesem Vers hier auch über sie gesagt wird. Das wissen sie eindeutig. Und wir kennen das Sprichwort auch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das steht sogar in der Bibel, das wusste ich lange. In 3. Mose 5, Vers 17 sagt Gott, dass man schuldig ist, auch wenn man unwissend ein Gebot übertritt. Und deshalb auch hier, wenn diese Irrlehrer, diese falsche Lehrer aufstehen und Menschen verführen, und angenommen, sie wüssten nicht, dass man nicht lästern darf, dass man nicht andere Menschen auf falsche Wege locken darf, so ist es doch für Gott keine Entschuldigung. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wir lesen auch über die falschen Lehrer, dass sie umkommen werden. Das haben wir vor zweimal angeschaut, das letzte Mal auch ein bisschen. Gott wird am Ende richten über diesen falschen Lehrer. So wie ein Beutetier, nachdem es gejagt wurde, zu fangen oder gefangen wurde und umkommt, egal ob durch Tiere oder auch durch den Mensch, eigentlich dann gerichtet ist. Das Leben für dieses Tier ist vorbei. Und so ist es auch bei dem falschen Lehrer. Er kommt zu Fall und er wird von Gott gerichtet. Nicht von uns, sondern von Gott. Ja, in Vers 13 geht es dann weiter, eben auch mit dem zu Fall kommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Und Gericht Gottes bedeutet immer Lohn erhalten. Ich denke, also es gibt eine positive Seite. Auch wir kommen mal ins Gericht, allerdings nicht in ein Strafgericht. Und für uns wird das Gericht so aussehen, weil Jesus Christus für unsere Schuld bezahlt hat, haben wir das ewige Leben. Das ist unser Lohn, weil wir Vergebung erhalten haben. Jesus hat es für uns gemacht. Und bei Ungläubigen oder auch hier bei falschen Lehrern ist eben der Lohn der Sünde der Tod. Das ist der Lohn ihrer Ungerechtigkeit. Und Gott muss ihn eben richten, weil der Mensch ungerecht ist, nicht weil er dazu geschaffen wurde, gerichtet zu werden. Gott möchte eigentlich, am liebsten wäre es Gott, dass jeder Mensch bei ihm wäre am Ende. Aber der Mensch entscheidet sich leider oft dagegen. Wir lesen weiter von den Verführern, die die Schwelgerei bei Tag für Vergnügen halten. Ich habe nachgeschaut, was Schwelgerei eigentlich ist. Und die Definition ist, üppig essen und trinken oder in vollen Zügen genießen. Wir kennen das vielleicht auch, dass man in Gedanken schwelgt. Also wenn man auch Erinnerungen, sich über Erinnerungen freut, über Dinge, die geschehen waren. Das ist Schwelgen, also in vollen Zügen genießen. Aber hier in diesem Zusammenhang ist es eben gemeint, dass sie am helllichten Tag trinken und oder auch andere Übersetzungen machen, schlemmen und saufen mitten am Tage, das charakterisiert auch einen Irrlehrer oder einen falschen Lehrer, einen Verführer. Und nicht nur, dass sie das tun, sondern sie halten es auch für Vergnügen. Das ist ihre Erfüllung des Lebens. Es geht nicht um das normale Essen und Trinken, wir sollen ja essen und trinken, damit wir auch leben können. Es geht um das Übermäßige. Und Petrus schreibt weiter, dass sie ein Schandfleck sind, weil sie den Betrug der anderen auch in vollen Zügen genießen. Auch sie gefallen sich damit, denke ich mal, selber. Es ist für sie eine Erfüllung. Und am Ende des Vers von Vers 13 heißt, dass sie Festessen mit euch halten. Gerade die neue Genfer übersetzt es so. Ich lese mal den Vers vor, oder den zweiten Teil. Schmutzflecken und Schandmale sind sie, die sich diesem verführerischen Schlemmen und Saufen sogar dann hingeben, wenn sie an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Also ich verstehe es ein Stück weit so, also wenn man diese Person dann auch einlädt, dann ist es für sie eigentlich das Größte, quasi alles wegzuessen, was auf dem Tisch steht, das voll auszuleben und einfach auch den anderen damit auszunutzen. Ich weiß nicht, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, weil ich bin aber nicht ganz schlüssig, ob das auch das Abendmahl betrifft, dass sie, weil wir lesen ja in der Bibel, dass Abendmahl und Essen oft zusammen war damals, ob sie auch das in vollen Zügen ausgekostet haben und ausgenutzt haben, auch da einfach in Schwelgerei waren. Aber wie gesagt, das steht hier nicht explizit drin, aber könnte natürlich auch sein. Vers 13 finden wir eine weitere Eigenschaft. Sie haben die Augen voll Ehebruch. Und auch wenn wir uns natürlich oder ich uns nicht auf die gleiche Stelle stellen möchte wie diese falschen Lehrer, haben wir doch die Frage gestellt, welche Augen habe ich? Auf was schaue ich? In Matthäus 6, Vers 22 lesen wir, das möchte ich auch kurz aufschlagen, Matthäus 6, Vers 22 und euch vorlesen. Matthäus 6, Vers 22, da steht, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das soll unser Auge sein. Und eine weitere Stelle, die lesen wir aber jetzt nicht, Psalm 123, Vers 1 und 2, da heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das soll unser Auge als Christen charakterisieren, dass wir unser Auge auf, dass wir einfältig sind und dass wir unser Auge auf Gott richten. Das soll uns charakterisieren und nicht wie hier der Verführer oder der falsche Lehrer, der sein Auge auf Ehebruch ausgerichtet hat. Eben Neue Genfer übersetzt, lüstern blicken sie jeder Frau hinterher. Das ist das Kennzeichen oder auch ein Kennzeichen eines falschen Lehrers, dass er eben in Ehebruch mit seinen Augen in optischen Ehebruch lebt. Sie lassen von der Sünde nicht ab. Heißt nicht nur, dass sie sich distanzieren, sondern sie suchen sogar die Sünde. Sie suchen sündige Abenteuer, weil das für sie einfach spannend ist. Sie bekommen nicht genug davon zu sündigen. Das macht einfach diesen Irrlehrer aus. Und ich habe auch mir wieder die Frage gestellt, leide ich, wenn ich in Sünde falle? Ist mir es vielleicht egal? Oder finde ich sogar schön, wie ein falscher Lehrer, dass er so ein sündiges Abenteuer sucht? Ich hoffe, dass wir leiden, wenn wir in Sünde fallen. Und in diesem Tun, das sie machen, locken sie unbefestigte Seelen an. Und auch hier die Frage, bin ich befestigt? Wir lesen in Kapitel 1, Vers 10 vom 2. Petrusbrief, da sagt Petrus, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das sollen wir als Kinder Gottes tun. Wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen. Wir sollen befestigt sein in Jesus Christus. Wir haben auch vor einigen Mal die Straße des Wachsens angeschaut. Auch das dient dazu, dass wir befestigt werden, dass wir feststehen. Denn die Unbefestigten, die werden verführt. Und auch hier haben wir aufgeschrieben oder ein Stück weit, es ist ja eigentlich dann auch, ich sag mal, tröstlich. Wenn wir uns ja befestigen, das ist natürlich die eine, ich sage jetzt mal, die Seite, die uns betrifft, wenn wir uns auch einsetzen, dass wir befestigt sind, dass wir in Gottes Wort lesen, dann gehören wir nicht zu der Gruppe, die verführt wird oder die schwerer verführt wird. Hier in diesem Abschnitt lesen wir jetzt, dass sie eben die Unbefestigten verführen. Und deshalb für mich einfach als Hinweis oder für mein Leben, befleißige dich, wie es Petrus am Anfang von seinem Brief geschrieben hat, befestige dich, damit du eben auch in Verführung nicht fällst. Und wie gesagt, das ist die eine Seite, dass wir eben eine Aufgabe haben, darin fleißig zu sein im Lesen von Gottes Wort. Aber natürlich ist die andere Seite auch die, dass Herr Jesus uns vor Verführung bewahrt. Das möchte ich natürlich nicht verschweigen oder unter den Tisch kehren. Ja, und das Schlimme an dem Verführer in Vers 14 ist, die ein Herz haben, in Habsucht geübt. Also er möchte alles an sich reißen, wohin sein Herz ihn, oder was sein Herz ihm eigentlich so vorgaukelt. Das möchte alles haben. Und es ist, glaube ich, echt schwierig, sich daraus aus diesem Strudel zu befreien, wenn er darin geübt ist, wenn er weiß, wie das funktioniert, sich daraus zu befreien. Es gibt Menschen, die können gut reden. Ihr habt manchmal mit Einkäufern in andere Firmen zu tun oder die halt bei uns einkaufen. Die können alles erzählen und so glaubhaft dir verkaufen, dass du denkst, das glaubt ja, man muss dem quasi alles schenken, sonst überlebt die Firma nicht. Die können einfach gut reden und ihr habt gerade gesagt, da ist es schwierig, sich aus dem Strudel zu befreien. Also ein Strudel ist was ganz Gefährliches. Man kennt es also erst nicht vom Apfelstrudel, sondern von dem im Wasser, das sich dreht. Das ist was ganz Gefährliches. Es sieht manchmal ganz harmlos aus, es dreht sich auch nicht schnell, aber man braucht als Mensch oder man bräuchte als Mensch sehr viel Kraft, um aus diesem Strudel wieder herauszukommen. Und oftmals schafft man es auch nicht. Ich habe auch in dem Zusammenhang gelesen, man darf nicht versuchen, nach oben zu schwimmen, sondern man muss nach unten schwimmen, weil da der Strudel wieder schwächer wird. Aber wenn man mal in der Situation drin ist und in Panik ist, ja, denkt man manchmal nicht oder kann man nicht nachdenken oder versucht nur nach oben zu kommen. Es ist schwierig, sich aus den Fängen vom falschen Lehrer zu befreien oder gar nicht erst hineinzukommen. Und Vers 15 geht es dann weiter, dass sie den geraden Weg verlassen haben. Waren die Menschen schon mal auf dem geraden Weg? Ich denke, es ist so gemeint, wie wir es dann in Vers 20 später noch lesen oder das nächste Mal wahrscheinlich. In dem Sinn, sie haben erkannt oder sie kennen das Evangelium, sie sind in der Gemeinde mit dabei und haben sich vielleicht auch schon von Freunden, von der Welt ein Stück weit verabschiedet, aber haben nicht diesen letzten Schritt gemacht, dass sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Ich denke, ein gerader Weg ist hier gemeint, dass sie eben wissentlich zwar viel wissen, aber sich nicht dafür entschieden haben oder diesen Weg von ihrem Wissen wieder verlassen haben. Und sie haben sich selber für den Weg Biliams entschieden. Da kommen wir gleich noch drauf. Und wir lesen Vers 15 eben, sie haben den geraden Weg verlassen, sie sind abgeirrt. Und abgeirrt, das hat so ein bisschen den Schein von etwas Passivem. Und ich denke, es gilt beides. Verführer, die sind aktiv. Also das ist nicht so, dass sie irgendwas machen und dann passiert es halt, dass jemand verführt wird, sondern es ist was Aktives. Ich denke aber auch, dass eben, wenn man sich in so einem Gedankenmodell dreht, immer weiter dreht, dass man selber von dem, was man selber sagt und wenn man auf dem falschen Weg ist, ein Stück weit verführt wird, also nicht als Entschuldigung, aber das, vielleicht kennt ihr das oder ich kenne das von mir, man macht sich irgendwie Gedanken über ein Thema und kreist da immer um irgendwas rum und erkennt gar nicht mehr die Sachen, die außen rum sind, die ja eigentlich auch Einflüsse auf die Situation hätten. Und so dreht man sich im Kreis und wird eigentlich bleibt auf dem einen fokussiert. Und ich denke, das ist auch damit gemeint, wenn hier steht, sie sind abgeirrt, also was Passives, dass sie einfach in ihrem Gedanken so drin sind, da gar nichts selber rauskommen. Und sie sind abgeirrt, indem sie dem Weg Biliams folgen. Ich denke, die Geschichte von Biliam, die kennen wir so ganz grob, der von den Moabitern geholt wurde, um fürs Volk Israel zu verfluchen und dann, als er doch mit ihnen mitging, von dem Esel angesprochen wird, und dann erkennt, was er eigentlich gemacht hat, dann weitergeht, das Volk Israel segnet, aber dann auch den Moabitern einen furchtbaren Rat gibt. Und das war eben die Sünde Biliams, dass er den Rat den Moabitern gab, die Kinder Israel durch Hurerei zum Götzendienst zu verleiten. Das war, denke ich, die große Sünde Biliams. Das lesen wir in 4. Mose 31, Vers 16. Biliam ging ja mit, hat von verschiedenen Bergen aus das Volk Israel gesehen und auch immer wieder gesegnet. Und dann am Schluss eben den Moabitern gesagt, ihr werdet die Kinder Israel quasi überwinden, indem ihr euch mit ihnen vermischt, den Götzendienst ja ihnen durch Hurerei einfach näher bringt, so werdet ihr dieses Volk Israel besiegen. Und er hatte recht. Und verschiedene in der Bibel nehmen den Biliam als Beispiel für einen falschen Lehrer. Wir lesen das weiter in 5. Mose 23, Josua 13, in Nehemia 13 und auch in Judas 11 wird Biliam hergenommen als Beispiel für einen falschen Lehrer. Ja, und was ist der Weg Biliams? Der Weg Biliams ist das Richtige zu sagen, das hat er gemacht, indem er das Volk Israel gesegnet hat, und das Falsche raten. Das ist der Weg Biliams. Er sagt das Richtige, aber dann hintenrum zu den Moabitern rät er ihnen das Falsche, also aus Sicht der Israeliten. Und das ist, denke ich, der Weg Biliams. Das ist auch das, was falsche Lehrer oder Verführer machen. Sie sagen das Richtige öffentlich, aber hintenrum raten sie was anderes oder machen sie was anderes. Ja, und der Biliam, er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Und ich denke, Biliam, er bekam ja Geld dafür, dass er mitging. Biliam wurde durch seine Liebe zum Geld über ein Stück weit gelenkt. Das hat ihn aus, deshalb ging er mit. Und wir lesen in 1. Timotheus 6, Vers 10, dass Geldliebe den Menschen durchbohrt. Das haben wir die letzten zwei Male in der Bibelstunde gesehen, bei dem reichen Jüngling zum Beispiel, wo wir eigentlich auch darauf eingegangen sind, dass Geldliebe uns auch hindern kann, eben zu Gott zu kommen, wenn es sich zwischen mich und Gott stellt. Ja, was lenkt mich? Und ich hoffe, dass es nicht so ist wie bei Biliam, dass wir was sagen, oder ich hoffe, dass es bei uns so ist, dass das, was wir sagen, gleich ist wie das, was wir raten und nicht unterschiedlich. Das war eben die Sünde Biliams. Und wir lesen dann weiter in Vers 16, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing er, ein sprachloses Lasttier, das mit Menschenstimme redete, wehrte der Torheit des Propheten. Biliam bekam eine bittere Lektion, und zwar ein Tier sprach mit ihm. Ich denke, oder wir wissen, alle Tiere sprechen nicht mit Menschen, nicht auf verbale Kommunikation. Und manchmal sind Tiere eben doch schlauer als Menschen, auch wenn sie keinen Verstand haben. In der Bibel lesen wir das an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Jesaja 1, Vers 3 oder Jeremia 8, Vers 7, wo es zum Beispiel heißt, dass der Ochse weiß, wo er hingehört, wo er drischt, aber das Volk Israel weiß nicht, wer ihr Herr ist. So sind verschiedene Stellen in der Bibel, wo eben auch beschrieben wird, dass manchmal Tiere in dem Punkt schlauer sind als Menschen. Und ich denke, es muss manchmal echt eine schwere Lektion sein, wenn sie von Tiere kommt. Gerade der Biliam hat es ganz praktisch erfahren. Ich denke auch, Sie kennen die Geschichte nicht genau vom Ulmer Spatz. Soweit ich weiß, von Erzählungen war es so, dass eben die Leute versucht haben, einen Balken in das Ulmer Münster reinzubringen und der war halt eben so zur Türe, so, und sie nicht durch die Türe kommen. Dann hat ein Spatz das eben umgedreht oder er hat es selber nachgemacht, kam mit seinem Strohhalm nicht in das Nest, hat den Strohhalm senkrecht gemacht, kam so durch die Tür und haben die Menschen gesagt, so können wir den Balken vielleicht ins Ulmer Münster bringen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt, aber es ist schmerzhaft, wenn so eine Lektion von einem Tier gekommen muss. Bei Biliam war es noch krasser wie beim Ulmer Spatz. Er war wirklich verblendet. Und das Tier, der Esel, hat mit ihm wirklich gesprochen. Und ich habe mir aufgeschrieben, hören wir auf Tiere, sie können uns wertvolle Lektionen geben. Ich meine nicht zwingend, dass sie mit uns sprechen, wie bei Biliam. Aber wir haben schon öfters hier in der Einleitung von Tieren gehört, was sie für Eigenschaften haben, wie sie wunderbar funktionieren. Und ich denke, da können wir durchaus auf Tiere hören. Sie zeigen die Größe Gottes zum Beispiel oder vieles mehr. Ja, ich möchte nur kurz die drei Verse 17 bis 19 möchte nur eingehen, wo auch die Irrlehrer noch weiter charakterisiert werden. Das erste ist, sie sind wie Brunnen ohne Wasser. Also ein Stück weit, sie geben Hoffnung. Also wenn jemand Durst hat und an einen Brunnen kommt oder in unserer Zeit vielleicht einen Wasserhahn sieht, man hat Durst, man geht hin und man dreht ihn auf und es kommt nichts raus. Das ist eine große Enttäuschung. Und so sind Irrlehrer, sie sind wie Brunnen, sie geben Hoffnung, aber eigentlich sind sie leer. Sie sind wie Nebel im Sturm. Ich denke, wir kennen Nebel, wir kennen auch Wolken, die sind haltlos. Sie werden vom Wind dahin getrieben, wenn der Wind bläst, dann geht's weg. Und so ist auch bei falschen Lehrern, sie müssen feststellen, dass sie selber keinen Halt haben und dass sie aber auch keinen Halt geben können. Das macht einen falschen Lehrer aus. Halt finden wir bei unserem Vater im Himmel. Dann kommen wir weitere Gerichtsankündigung, Vers 17, dass sie wie Nebel vom Sturm getrieben sind, denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist. Also auch eine Ankündigung von Gericht, wie die gefallenen Engel auch, die wurden auch in den Abgrund geworfen, in die Finsternis. Also das gleiche Ende beschreibt Petrus und dieses Gericht ist ewig. Die falschen Lehrer, stolze, nichtige Reden, also auch leere Worte, wie bei dem Brunnen ohne Wasser. Und sie locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung. Sie locken mit der Schwäche des Menschen unterm Strich. Das, was ein Mensch quasi gern macht, damit locken sie. Und wie schnell sind wir doch in Gefahr, unsere Begierde nachzugeben. Das sieht bei jedem vielleicht anders aus. Bei manchen ist es vielleicht Essen. Wenn man unterwegs ist und was sieht, man kauft sich's einfach, darf man ja auch. Bei mir war das damals, ich habe manche Sachen eben in Werbung gesehen, habe es mir gekauft, zum Beispiel meine Geschwister kennen das, ein ferngesteuertes Auto, das jetzt nur rumsteht, das wahrscheinlich keine 10 Betriebsstunden hat. Das war eben auch ein Stück weit eine Begierde von mir, ich habe es mir gekauft, ich habe es mir angeschafft und es stand dann rum. Das sind zum Beispiel Begierden. Aber wann ist eine Begierde schlecht? Also ein falscher Lehrer lockt jetzt ja nicht mit einem ferngesteuerten Auto in der Regel. Wann ist eine Begierde schlecht? Und ich denke, es ist, wie wir es die letzten zwei Mal in den Bibelstunden auch gesehen haben, wenn sich diese Sache zwischen Gott und mich stellt. Wenn sich etwas zwischen Gott und mich schiebt, dann ist es eine schlechte Begierde. Klar hat man manchmal, möchte man was essen, man möchte was Besonderes essen. Das ist ja auch eine Art Begierde, das ist jetzt ja nichts grundsätzlich Schlechtes. Aber wenn sich dieses oder mein Verhalten zum Essen dahingehend wendet, dass es wichtiger ist als meine Beziehung zu Gott, dann wird es kritisch. Oder was heißt kritisch? Dann sind wir schon über den kritischen Punkt. Und die falschen Lehrer, sie verführen Leute, die eben entflohen sind. Also sie verführen Menschen, die gerade erst von Weltmenschen weggekommen sind, die gerade auf Distanz gegangen sind. Das gleiche Wort wie hier in Vers 18 finden wir auch in Kapitel 1, Vers 4, wo es eben um Kinder Gottes geht. Da steht, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde. Hier, wie gesagt, es ist das gleiche Wort, das habe ich dann im Kommentar gelesen, das gleiche Wort, allerdings in einer unterschiedlichen Zeitform. Das, was wir hier in Kapitel 1, Vers 4 lesen, das, was ich gerade vorgelesen habe, das ist von der Zeitform her so, dass es schon vollendet ist. Also die Flucht ist geglückt. Und hier in Vers 18 ist die Zeitform so, dass die Menschen quasi noch auf der Flucht sind vor der Welt, dass sie noch nicht diesen endgültigen Sprung zum Evangelium geschafft haben. Und diese Menschen greifen die falschen Lehrer ab, werben sie ab, locken sie weg, eben durch dadurch, dass sie mit Begierde und durch Ausschweifung die Menschen eben weglocken. Und Vers 19 noch, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Ja, die Verführer, sie versprechen Freiheit, obwohl sie selber Sklaven sind. Unterm Strich sagen sie eigentlich, ich biete dir das Verderben an. Nicht so plump natürlich. Sie sind selber Sklaven des Verderbens und das bieten sie den anderen Menschen an. Und ich denke, dass aus diesem Vers auch ziemlich deutlich hervorgeht, dass jeder Mensch die Wahl hat, von wem er Sklave ist. Der Verführer hier ist Sklave des Verderbens. Wir sind Sklaven Gottes, hoffe ich mal. Und wir lesen im Vers 19 auch noch, denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Und mit diesem Abschnitt möchte ich schließen, von was sind wir überwältigt? Und ich hoffe, dass wir von unserem Gott überwältigt sind. Dass er derjenige ist, der unser Leben ausmacht, dass er derjenige ist, ja, nachdem wir auch Begierde haben, wenn ich mal das Wort mitnehmen darf, wovon bin ich überwältigt? Ich hoffe, wir sind es von Gott und wir sind seine Sklaven. Damit möchte ich schließen und möchte ganz zum Schluss noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Abschnitt, den wir anschauen durften. Ich möchte Danke sagen auch für das erschreckende Bild, das uns gezeichnet wird von Menschen, die ja ihrer eigenen Begierde nachgehen, denen es wichtig ist, ja, sich selber zu leben oder vielleicht auch ein Stück weit andere ja, ins Verderben zu ziehen. Herr Jesus, ich möchte aber auch Danke sagen für das erste Kapitel, wo man deutlich sehen durfte, dass du ja Menschen errettet und errettet hast, dass du von uns als Kinder Gottes auch möchtest, dass wir wachsen, dass wir befestigt sind und dass wir von dir überwältigt sind. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für dieses schöne Bild am Schluss. Schenk doch, dass wir auch ja, so überwältigt und befestigt sind, dass wir Irrlehrern, falsche Lehrer oder Verführer einfach auch standhalten können und ganz nah bei dir, bei deinem Wort bleiben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns die Kraft zu schenken möchtest und schenken kannst. Amen.
Amen.